Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, und mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache.
Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählen wir alle zwei Wochen und ihr könnt mitkommen.
Ein Podcast von Jakob und Anton.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser 7. Folge der 6. Staffel und es ist mal wieder eine Spezialfolge. In dieser Staffel sogar zwei, lieber Anton.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hallo an alle da draußen, auch von mir.
Und wir reden gleich über unser spezielles Spezialthema heute und warum gerade diese Folge eine spezielle Spezialfolge für uns ist. Mhm. Aber davor, lieber Anton, wollte ich dich noch was fragen. Wie immer wagen wir einen Rückblick zu Beginn unserer Folge. Und ich frage dich, Anton, worum ging's vor zwei Wochen?
Worum ging's vor zwei Wochen oder worum ist es gegangen vor zwei Wochen?
Oh mein Gott.
Das war nicht geplant. Das war jetzt gerade Freestyle.
Du hast mich beim Präteritum erwischt.
Oha, oha. Ich sag sehr gerne, worum es in der letzten Folge ging. Und zwar ging es um die zwei Vergangenheitsformen, die es in der deutschen Sprache gibt. Einmal das Präteritum und auch das Perfekt. Und das ist schon eine Besonderheit der deutschen Sprache, weil es ja normalerweise keine parallelen Formen mit gleicher Funktion gibt. Aber hier haben wir tatsächlich mit so einer Besonderheit zu tun. Und du, lieber Jakob, hast uns erzählt, warum das so ist und warum das Präteritum möglicherweise nicht mehr so lange geben wird. Also, hört sehr gerne rein und findet heraus, ob ihr in einer deutschsprachigen Region lebt, in der das Präteritum noch vermutlich sehr lange bleiben wird.
Danke, lieber Anton, für diese wunderbare Zusammenfassung.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Aber, wie immer, habe ich eine Gegenfrage für dich vorbereitet, Jakob. Hast du denn Feedback bekommen zu der letzten Folge? Gab es denn Einsendungen von unseren großartigen Sprachpfade-Ultras?
Ja, wir haben tatsächlich Feedback erhalten. Vielen Dank an alle, die uns etwas geschickt haben. Und weil wir heute so viel vorhaben, möchte ich nur ein kleines Feedback herausgreifen. Emilia hat geschrieben, dass sie das erstmal eine spannende Folge fand. Und dann hat sie gesagt, dass es ja auch die doppelte Perfektbildung im Deutschen gibt. Mhm. Also es gibt so Formen wie, ich habe ihm das gesagt gehabt. Oder sie hat mir das versprochen gehabt.
Ja, ja. Ja.
Und das ist tatsächlich eine grammatische Form des Deutschen. Man nennt das Doppelperfekt. Es gibt sogar auch ein Doppelplusquamperfekt.
Wow.
Also ich hatte ihm das gesagt gehabt. Und die Forschung ist sich aber noch so ein bisschen unsicher, was es damit eigentlich auf sich hat. Und das doppelte Perfekt ist natürlich auch keine Standardform, also eine Form, die man jetzt im Standard so erwarten würde. Aber in der Umgangssprache ist sie sehr angekommen. Und das doppelte Perfekt erfüllt da verschiedene Funktionen. Mhm. Ersetzt teilweise auch das Plusquamperfekt. Teilweise erfüllt es aber auch eine zusätzliche Funktion zum Plusquamperfekt.
Mhm.
Also es gibt noch allerhand zu tun im Verbalsystem des Deutschen. Danke, liebe Emilia, für deinen Kommentar. Und danke auch an die anderen, die ich jetzt leider nicht vorlesen konnte.
Ja, vielen lieben Dank. Und nun, nachdem wir uns mit der letzten Folge beschäftigt haben, denke ich, ist es an der Zeit, lieber Jakob, zu der aktuellen Folge rüber zu schwenken. Und ja, du hast schon gesagt, es ist eine spezielle Spezialfolge, Spezial, das besondere Spezial. Und die Frage ist natürlich, erstens, warum ist das eine Spezialfolge? Und zweitens, was machen wir in dieser spezialigen Spezialfolge?
Lieber Anton, heute ist eine Spezialfolge, weil heute unsere wirklich echte, mehrmals überprüft und nachgezählte 50. Episode ist.
Woo!
Und wir dachten uns, bei diesem klitzekleinen Jubiläum möchten wir etwas Besonderes machen und keine normale Folge. Und deswegen haben wir beschlossen, ja, da muss es eine Spezialfolge geben.
Genau so ist es. Ja, also ich denke, das ist ein großartiger Moment, euch allen erstmal ein riesiges Dankeschön zu sagen, dass ihr seit 50 Folgen dabei seid und euch alle zwei Wochen unsere Reisen auf verschiedene Sprachpfaden tatsächlich auch anhört und euch tatsächlich auch beteiligt, mal auf Instagram schreibt, mal einen Vorschlag reinsendet. Das ist richtig cool, dass das so eine Dynamik entwickelt hat. Und ja, wir dachten, mit so einer kleinen Spezialfolge können wir ein bisschen was zurückgeben.
Vielen Dank an alle da draußen. Lieber Anton, und womit beschäftigen wir uns heute? Wir haben uns beide auf diese Folge vorbereitet, also es ist keine Überraschung für
genau,
uns.
Genau, genau.
Und wir möchten uns in dieser Folge die Frage stellen, wie geht eigentlich Wissenschaft? Beziehungsweise wie geht eigentlich Sprachwissenschaft?
Genau, genau. Wir reden immer wieder zu verschiedenen Themen innerhalb der Sprachwissenschaft. Wir klären verschiedene Fragestellungen, die uns entweder eingeschickt werden oder die wir selber interessant finden und dann das auch bearbeiten. Aber dem liegt ja eigentlich der Gedanke zugrunde, dass das ja alles wissenschaftliches Tun ist. Und wir dachten, es ist mal an der Zeit, dass wir uns mit dem Grundlegendsten beschäftigen und mal klären, was ist Wissenschaft und genauer, was ist Sprachwissenschaft?
Ganz genau. Und wie ihr euch sicher denken könnt, wir können da natürlich jetzt bei dieser bescheidenen Frage keine vollumfängliche Antwort geben, sondern wir haben uns das in so ein paar Themenbereiche aufgeteilt, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Und wir werden auch einfach viel aus unserer eigenen Erfahrung reden und sprechen. Gleichzeitig sollte aber von vornherein klar sein, dass wir jetzt natürlich keine umfängliche Antwort für alle Wissenschaft und alle Wissenschaften da draußen liefern können und wollen. Und ich dachte, lieber Anton, bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich einmal kurz sagen, was keine Wissenschaft ist.
Okay. Gleich harte Thesen hier.
Aber nur ganz kurz, nämlich dieser Podcast.
Ja, auf jeden Fall.
Dieser Podcast ist keine Wissenschaft. Also wir machen hier keine Wissenschaft. Wir reden nur, in Anführungszeichen, über Wissenschaft.
Genau.
Das ist also Wissenschaftskommunikation. Wir kommunizieren Wissenschaft auf hoffentlich eine informierte und qualitative Art und Weise an interessierte Menschen, an euch da draußen. Aber wir machen in dem Moment, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, keine Wissenschaft.
Richtig, richtig. Okay, wie immer würde ich sagen, lieber Jakob, zu Beginn einer Folge, in der es um ein bestimmtes Thema geht, versuchen wir ja, eine Definition zu finden für dieses Thema, für diesen Begriff, für dieses Phänomen. Und ich denke, wir können mal die Frage aufstellen, was ist denn Wissenschaft? Was ist denn Sprachwissenschaft?
Also ich kann definitiv keine zufriedenstellende Definition liefern heute, aber ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu umreißen. Und ich denke, die allgemeinste Definition, worauf sich alle WissenschaftlerInnen einigen können, egal welcher Disziplin sie angehören, egal ob es jetzt die Physik oder die Pharmazie oder die Philosophie ist, ist, dass Wissenschaft der Versuch ist, Erkenntnisse zu erzielen. Und die typische Vorgehensweise, wie WissenschaftlerInnen das machen, ist, dass sie eine Frage stellen und versuchen, diese Fragestellung zu beantworten. Der Beginn jeder Wissenschaft ist also immer eine Frage, beziehungsweise eigentlich noch früher, der Beginn jeder Wissenschaft ist eigentlich immer die Neugier einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers. Mhm. Und hierbei stellen sich für mich am Beginn sofort zwei Fragen, nämlich worüber stellt denn die Wissenschaft ihre Fragen und wie genau beantwortet sie ihre Fragestellungen? Mhm. Und das worüber, das ist relativ leicht geklärt. Über alles. Alles. Alles kann Gegenstand der Wissenschaft werden. Ich habe es gerade schon gesagt, die Wissenschaft wird im Prinzip gelenkt von der Neugier der WissenschaftlerInnen. Und alles, was interessiert, kann und darf untersucht werden. Mhm. Es gibt natürlich manchmal ein paar Einschränkungen. Die größte Einschränkung ist natürlich die finanzielle. Aber in einer perfekten Welt, in der ganz viel Geld für Wissenschaft da ist, natürlich ganz viel Geld erstmal für andere Dinge und dann, sagen wir mal, in der dritten, vierten, fünften Runde, wenn wirklich alles andere gut ausfinanziert ist, alle systemrelevanten Dinge, wenn da dann genug Geld für die Wissenschaft da ist, dann ist dem wirklich keine Grenze gesetzt. Dann dürfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alles untersuchen. Es gibt natürlich auch noch sowas wie eine ethische Grenze, klar. Darüber wirst du später noch was sagen, Anton. Mhm. Aber ja, prinzipiell die Neugier der WissenschaftlerInnen. Und weil das Feld der Wissenschaft prinzipiell alles ist, haben sich im Laufe der Geschichte der Wissenschaft bestimmte Themenbereiche etabliert, die man voneinander trennt. Also sogenannte Wissenschaftsdisziplinen oder man sagt auch manchmal einfach Teilwissenschaften. Mhm. Und in diesen Teilwissenschaften versammeln sich eben einfach WissenschaftlerInnen, die sich so ungefähr für das Gleiche interessieren. Wer sich für Sprache interessiert, sollte in die Disziplin der Sprachwissenschaft schauen. Wer sich für die Wirkweise von Medikamenten interessiert, sollte in die Pharmazie schauen. Mhm. Wer sich für Lebewesen aller Art interessiert, sollte in die Biologie schauen und so weiter und so fort. Also es gibt viele verschiedene Disziplinen und diese Disziplinen wiederum, diese Teilwissenschaften, kann man wieder zusammenfassen zu größeren Bereichen. Es gibt ja zum Beispiel die Naturwissenschaften. Der große, ich sag mal, Gegenspieler der Naturwissenschaften wäre die Gruppe der Geisteswissenschaften. Mhm. Heutzutage trennt man die Geisteswissenschaften aber oft auf und nennt dann sowas wie Kulturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften. Oder man nimmt sich so Themenbereiche raus, zum Beispiel die Umweltwissenschaften. Das sind vor allem Naturwissenschaften, aber nicht nur. Mhm. Und das sind eben alle Wissenschaften, die irgendwas mit Umwelt, mit Ökologie zu tun haben. Mhm. Also wissenschaftliche Disziplinen lassen sich in größere Gruppen zusammenfassen, aber gleichzeitig lässt sich eine einzelne Disziplin auch nochmal aufteilen in Subdisziplinen. Mhm. In der Biologie gibt es zum Beispiel die Botanik, da beschäftigen sich Leute mit Pflanzen. Oder es gibt die Zoologie, da beschäftigen sich Leute mit Tieren. Und so weiter und so fort. Und auch die Sprachwissenschaft hat solche Teilbereiche, zum Beispiel die Sprachgeschichte, in der ich mich zu Hause fühle, oder die Pragmatik, in der eher du beheimatet bist, lieber
Genau, Anton. Genau.
Und man kann hier tatsächlich immer genauer und immer kleiner werden. Also ich kann jetzt sagen, okay, Sprachwissenschaft ist mein Ding, ja, aber die Sprachgeschichte in der Sprachwissenschaft ist mein Ding. Ja, aber was mich im Moment wirklich interessiert, ist das Althochdeutsche, also so eine bestimmte Sprachstufe in der Sprachgeschichte des Deutschen.
Ja.
Ja, okay, und was da genau? Naja, genauer interessiert mich, wie die Wortbildung im Althochdeutschen funktioniert hat, also wie neue Worte geformt werden. Ah ja, und was da genau? Naja, es interessiert mich eigentlich nur eine bestimmte Art der Wortbildung und so weiter und so fort. Mhm. Und so entstehen quasi, indem man dieses Interesse oder diese Neugierde, sage ich mal, immer weiter verfeinert, so entstehen einerseits Bereiche, in denen man sich dann am Ende relativ gut auskennt und dann auch Fragen stellen kann und dann eben drauf aufbauen kann von dem, was die Wissenschaft bisher schon so erbracht hat und sagen kann, Moment, das interessiert mich jetzt nochmal genauer. Und so kann man Fragestellungen entwickeln. Also vom Groben ins Feine gehen. Und prinzipiell kann man sagen, je mehr Forschung es schon in einem Themenbereich gab, desto konkreter und desto feiner muss man die eigene Fragestellung stellen.
Mhm. Ja, ja.
Wenn man jetzt so eine Frage hat, Anton, wie werden denn diese Fragestellungen beantwortet? Die Wissenschaft allgemein, also alle Wissenschaften, versuchen hier eigentlich immer, möglichst methodisch und möglichst systematisch vorzugehen.
Mhm.
Methodisch bedeutet, dass alle, ich sag mal, alle echten WissenschaftlerInnen, es gibt manchmal so ein paar schwarze Schafe, dass die immer sagen, also das ist hier meine Frage und ich werde jetzt versuchen, das zu tun und das zu tun und dann hoffe ich, dass ich eine Antwort gefunden habe für meine Frage. Also es wird eine Methode beschrieben, der Weg, der zur Antwort auf die Frage führt. Das ist die Methode und die muss vorher beschrieben werden und muss vorher allen anderen irgendwie klar gemacht werden. Es muss nachvollziehbar sein.
Genau, genau.
Und dieser Weg, den man für die Fragestellung wählt, der muss natürlich erstens irgendwie zur Frage passen und zweitens durch andere Wissenschaftlerinnen auch irgendwie anerkannt sein.
Mhm.
Also es ist in der Wissenschaft auch sehr wichtig, immer mit anderen WissenschaftlerInnen in Kontakt zu sein und die so ein bisschen drüber zu informieren, was man eigentlich gerade so macht oder an welchem Problem man vielleicht gerade knabbert.
Mhm.
Weil dann kriegt man einerseits oft Feedback und man bekommt gesagt, ah, mach das mal lieber so oder probier doch mal das oder das ist ja ganz einfach, das geht ja so und so und so. Oder es wird gesagt, ach, du versuchst es so, das habe ich ja noch nie gehört. Klappt es überhaupt? Das ist natürlich ein Feedback, das man eigentlich nicht haben will, aber am Ende des Tages spart es einem vielleicht Zeit, wenn man das dann hört. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ein unwissenschaftliches Beispiel, aber es ist eine Frage. Wenn ich wissen will, ob mein Handy, das im Wohnzimmer lädt, schon fertig geladen hat, das ist meine Fragestellung, und ich dann ins Schlafzimmer gehe, um das zu überprüfen, dann habe ich die falsche Methode für meine Fragestellung ausgewählt. Denn im Schlafzimmer ist von vornherein klar, werde ich die Antwort auf meine Fragestellung nicht finden.
Ja, ja, ja.
Wenn mein Handy aber am Tag darauf tatsächlich im Schlafzimmer lädt und ich wissen will, ob es schon fertig geladen hat, und ich dann ins Schlafzimmer gehe, dann ist dieselbe Methode, also dasselbe Vorgehen, die richtige Methode für meine Fragestellung.
Das ist korrekt, ja.
Also ganz wichtig ist, die Methode ist immer abhängig von der Fragestellung. Und die richtige Methode für die eigene Fragestellung finden, das ist keine sehr einfache Aufgabe. Das braucht relativ viel Erfahrung.
Mhm.
Und ich würde sagen, man entwickelt auch so ein gewisses Bauchgefühl, wie man es rausfinden könnte. Und in dieser Hinsicht vergleicht man die Wissenschaft auch manchmal mit einem Handwerk und diese verschiedenen Methoden mit Werkzeugen in einem Werkzeugkasten.
Stimmt, ja, das ist gut.
Eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler können was auf sich halten, wenn sie einen großen Werkzeugkasten haben. Wenn sie schon viele verschiedene Methoden einmal ausprobiert, einmal erprobt haben und das natürlich dann erfolgreich auch vorweisen können.
Mhm.
Ich habe das mal so gemacht, das mal so gemacht, das mal so gemacht. Zweitens, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, will die Wissenschaft systematisch sein. Das heißt, alles neu erworbene Wissen muss in das bereits bestehende Wissen einsortiert werden. Alles muss irgendwie kohärent sein. Das ist der Anspruch der Wissenschaft.
Mhm.
Manchmal ist das nicht der Fall. Und dann arbeitet die Wissenschaft natürlich daran, herauszufinden, warum die erworbenen Erkenntnisse, die wir jetzt so haben, nicht zusammenpassen. Hat die Methodik zum Beispiel einen Fehler?
Mhm.
Oder müssen wir den einen oder den anderen Schritt wiederholen, den wir da gemacht haben? Oder müssen wir vielleicht älteres Wissen, von dem wir bisher dachten, dass es wahr wäre, vielleicht verwerfen?
Mhm.
Also eine wissenschaftliche Erkenntnis gilt nämlich immer nur so lange, wie niemand kommt und beweist, dass sie falsch ist.
Das ist die Falsifikation.
Ganz genau. Also das ist der Falsifikationismus und das ist quasi ein Paradigma der modernen Wissenschaft.
Mhm, mh.
Und der Falsifikationismus ist quasi ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Wissenschaft nicht zum Dogma wird.
Mhm, mh.
Nichts ist sicher. Jede Erkenntnis, und sei sie Jahrhunderte alt, kann gestürzt werden, wenn neue Erkenntnisse, die natürlich methodisch korrekt erworben wurden, das nahelegen.
Ja.
Und um ehrlich zu sein, das ist natürlich auch ein bisschen der feuchte Traum von allen WissenschaftlerInnen. Also was zu finden, was Bestehendes umstürzt. Wir erinnern uns an Dan Everett von vor drei Folgen. Also der Falsifikationismus ist ein ganz wichtiger Baustein von moderner Wissenschaft, der verhindert, dass altes erworbenes Wissen grundlos stehen bleibt, obwohl es schon längst Beweise gibt, die nahelegen, dass das vielleicht falsch ist und dass wir uns da einer falschen Annahme hingegeben haben. Prinzipiell gilt deswegen aber jede wissenschaftliche Erkenntnis nur als vorläufig. So lange, bis nicht irgendwas kommt, was das Gegenteil beweist.
Richtig.
Deswegen bremst Falsifikationismus natürlich auch ein bisschen und deshalb dauert Wissenschaft immer sehr, sehr lange. Also einerseits natürlich deswegen, wir wollen methodisch vorgehen, das braucht Vorbereitung, das braucht viel Überlegung, da muss man überlegt vorgehen, klar, aber auch deshalb, weil ein einziges Experiment, eine einzige Studie nichts aussagt. Es könnte ja auch einfach Zufall sein, dass das so ist. Es braucht nicht eine Studie, es braucht nicht ein Experiment. Wir brauchen eine Vielzahl an Experimenten. Und wenn der Großteil dieser Studien, wenn der Großteil dieser Experimente in die eine bestimmte Richtung weist, dann können wir mit halbwegs Selbstbewusstsein sagen, ja, das ist wohl so. Ja, zumindest, bis wir es eben mal mit einer anderen Methode versuchen oder aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ja. Aber bis dahin zumindest können wir sagen, das ist wohl so.
Da hatten wir doch erst neulich den Fall in der Spezialfolge mit Eva Büte-Scheider, dass wir uns ja vor Augen geführt haben, dass nicht alle Texte aus der NS-Zeit, nicht alle Hitlerreden aus dieser Zeit digitalisiert sind. Und solange diese Texte nicht alle digitalisiert worden sind und nicht zugänglich gemacht worden sind und für die digitale Durchsuchung von bestimmten sprachlichen Phänomenen zugänglich sind, können wir sozusagen die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, natürlich erstmal beibehalten, aber sobald die Daten da vorliegen, können wir auf dieser neuen Ausgangslage möglicherweise andere Erkenntnisse generieren, die die alten Erkenntnisse dann übersteigen.
Also die Wissenschaft ist quasi auch in dem Sinne immer relativ dynamisch.
Richtig. Und das ist übrigens überall in allen Teildisziplinen der Wissenschaft ja so. Also Stichwort irgendwelche Grenzwerte bei bestimmten Chemikalien im Essen oder in Hautprodukten. Das ist ja immer so, dass wir haben bestimmte Chemikalien, die nur zu bestimmten Grenzwerten verwendet werden dürfen. Also zum Beispiel nur so und so viele Milligramm pro Quadratzentimeter Haut in einer Creme sein darf. Und dann kommen neue Erkenntnisse und die sagen, okay, dieser Inhaltsstoff ist halt doch ein bisschen problematischer als bisher angenommen. Und dann werden halt aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen tatsächlich auch neue Richtwerte generiert und Produkte werden dann auch angepasst.
Also prinzipiell, keine Erkenntnis der Wissenschaft ist sicher. Und die Öffentlichkeit findet das natürlich eher immer uncool. Also die Öffentlichkeit möchte ja von der Wissenschaft sichere Erkenntnisse, auf die man bauen kann, auf die man sich verlassen kann. Und natürlich, de facto ist es schon so. Also wir können uns darauf verlassen, der Schmelzpunkt von Eisen liegt bei so und so viel Grad. Das haben Hunderte, Tausende an Experimenten bewiesen. Wir können uns darauf verlassen, wenn der Apfel vom Baum gelöst wird, dann wird er zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nach unten fallen. Zumindest auf der Erde, in dieser Dimension, in diesem Universum. weil es gibt eben diese Schwerkraft. Und die Schwerkraft, die kann jetzt nach allem, was wir wissen, nicht plötzlich aussetzen. Also es gibt natürlich wissenschaftliches Wissen, auf das wir bauen können. Und das quasi auch schon so eingebaut ist in alles andere, dass man sagen kann, ja, das ist schon sicher. Aber immer an den Grenzen, immer da, wo neues Wissen erworben wird, das kann dann ein paar Jahrzehnte dauern, bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, so wird es wahrscheinlich sein. Also für die einzelne Wissenschaftlerin und den einzelnen Wissenschaftler ist wissenschaftliches Arbeiten auch methodisch fundiertes und systematisch vorgebrachtes Zweifeln an allem Möglichen, was bisher so herausgefunden wurde. Und dieses Zweifeln, das darf man nicht falsch verstehen. Es ist natürlich manchmal ein, ich glaube nicht, dass das so stimmt, wie das jemand anders mal geschrieben hat. Aber ganz oft ist es auch eher ein Prüfen, ein nochmaliges Überprüfen. Mhm. Ein, wenn der sagt, dass es so ist und wenn die sagt, dass es so ist, dann müsste das jetzt bei dem, was ich hier mache, so werden. Und dann gucken wir mal, ob es das auch wird. Genau. Und wenn man jetzt also Wissen erworben hat, wenn man Erkenntnisse erzielt hat, dann will man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler diese Erkenntnisse auch anderen WissenschaftlerInnen mitteilen. Deshalb schreiben alle WissenschaftlerInnen Texte.
Genau.
Kurze Texte, lange Texte, manchmal ganze Bücher, Anton. Und dann lesen andere WissenschaftlerInnen diese Texte und versuchen, all die Dinge, die man so gemacht hat, nachzuvollziehen. Und alles, was gemacht und was gedacht wurde, das muss natürlich nachvollziehbar und überprüfbar sein. Das ist der Anspruch, den die Wissenschaft an sich selbst stellt. Was ist also Wissenschaft? Wissenschaft ist die methodische Beantwortung einer Fragestellung und die systematische Dokumentation dieser Antwort, sodass diese für andere überprüfbar ist. Und was ist Sprachwissenschaft? Sprachwissenschaft ist das Ganze mit Fragestellungen im Bereich der Sprache.
Ja, das stimmt. Sehr gut, sehr schön.
Wir haben also jetzt gehört, die Wissenschaft hat schon ganz schön viele Ansprüche an sich. Also man muss irgendwie genau sein, man muss methodisch vorgehen, systematisch, man muss relativ viel lesen, um überhaupt erstmal zu einer Frage zu kommen und so weiter. Und das ist anstrengend. Und immer wieder passiert es ganz automatisch, also auch gar nicht aus bösem Willen, dass man vielleicht mal eine Abkürzung nimmt oder versucht zu nehmen. Das ist ganz normal. Oder dass man als Anfänger oder Anfängerin, Anton, wir beide sind ja eigentlich Anfänger.
Das stimmt.
Dass man da vielleicht gar nicht so genau weiß, ah, eigentlich sollte man das so machen oder das sollte man lieber so machen. Deswegen gibt es Gütekriterien in der Wissenschaft oder in der Sprachwissenschaft, die dafür sorgen, dass man keinen Schmuh treibt, sondern dass man belastbare Erkenntnisse bekommt, mit denen dann andere Leute auch wirklich weiterarbeiten können.
Genau, genau. Coole Überleitung. Ich würde sagen, so Gütekriterien sind so eine Art Qualitätsstandards in der Wissenschaft. Also worauf muss ich achten, damit das, was ich betreibe in der Wissenschaft, nämlich methodische Beantwortung einer Fragestellung, dass ich das sorgfältig und korrekt mache. Und häufig sagt man, dass wissenschaftliches Handeln eine Praxis ist, bei der nach der Wahrheit gesucht wird. Und wir haben schon gerade gesehen, dass dieses Wort Wahrheit im wissenschaftlichen Kontext ja sehr problematisch ist, weil Stichwort Falsifikation. Und wenn ich diese Frage mit meinen Studierenden bespreche, dann mache ich an dieser Stelle sehr gerne ein kleines Experiment. Also ich bleibe auch in dieser Spezialfolge meinen kleinen Experimenten treu und werde auch mit dir, lieber Jakob, jetzt ein kleines Experiment durchführen. Ich werde dir nämlich jetzt ein Video zeigen und das Video verlinke ich auch in den Shownotes. Und deine bzw. eure Aufgabe ist es jetzt, sich das Video anzuschauen und zwar aufmerksam anzuschauen und anschließend zu sagen, was in diesem Video alles passiert ist. Easy, oder? Bist du bereit, Jakob?
Ich bin bereit.
Dann berichte uns doch mal, Jakob. Was hast du in diesem kurzen Video gesehen?
Also, da waren zwei Leute. Einer hatte ein Kartendeck und hat so klassisches Kartentrick-Setup gemacht. Aber er hat natürlich, was mich ein bisschen erstaunt hat, er hat davor schon gesagt, was er machen wird. Nämlich hat er gesagt, das ist jetzt der Color-Changing-Card-Trick. Und hat davor gesagt, ah, alle dieses französische Kartendeck, das ich hier habe, das hat so einen blauen Rücken. Die haben ja immer so ein Muster. Das gibt es in blau und in rot und das war blau. Dann macht er seinen Kartentrick und Als er das dann so ein bisschen auflöst, kommt raus, dass das Kartendeck jetzt voller roter Karten ist. Und das war quasi der Trick. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass die Kamera öfter an vielen Stellen raus und rein gezoomt hat. Und dass es eben wahrscheinlich deshalb ein leichtes gewesen wäre, diese Kartendecks auszutauschen.
Das ist richtig, das ist richtig. Das Video geht ja dann weiter und da steht ja dann irgendwann, genauer gesagt bei der Minute 1 und 13 Sekunden, This is not about the cards. In diesem Video geht es eigentlich gar nicht um den Farbwechsel des Kartendecks, sondern
Die Tischdecke wurde auch gewechselt.
ja, es wurden sehr viele Dinge
Der Vorhang
geändert.
wurde auch gewechselt.
Und
Oh mein
was
Gott.
noch?
Die Oberteile der beiden, der von dem Mann und der Frau.
Richtig. Also sprich, du hast konzentriert auf dieses Video geschaut, du hast versucht herauszufinden, was sich dort ändert, und trotzdem sind nicht alle Veränderungen, die in diesem kurzen Video stattgefunden haben, dir aufgefallen. Ich liebe dieses Video als kleines Experiment, weil dieses Video uns zeigt, wie löchrig unsere Wahrnehmung eigentlich ist. Unsere Wahrnehmung ist kein Abbild der Realität. Nur weil wir denken, wir haben etwas gesehen oder wir denken, wir haben etwas wahrgenommen, heißt es nicht, dass es in der Realität, in der objektiven Realität tatsächlich so geschehen ist. Die Wahrnehmung hängt von sehr vielen verschiedenen Dingen ab, zum Beispiel vom Vorverständnis oder welche Erwartungen wir mitbringen. Du hast dich jetzt aufgrund des Titels des Videos vor allem auf die Karten konzentriert und hast dort auch die Veränderung gefunden, aber auf andere Dinge hast du nicht so geachtet. Und auch das menschliche Gedächtnis, also wenn wir versuchen, Ereignisse wiederherzustellen und zu erzählen, was irgendwann mal passiert ist, das ist auch kein Abbild der Realität. Wir vergessen manche Dinge, Berichte und Erlebnisse sind Rekonstruktionen dessen, was passiert ist und sind dann auch beeinflussbar. Warum erzähle ich das alles? Weil, wenn wir sagen, die Wissenschaft ist eine Art der methodischen, systematischen Suche nach Wahrheit, nach dem, was passiert ist, dann haben wir ein Problem. Weil, wenn wir mit Menschen arbeiten und Sprachwissenschaft arbeitet mit menschlichen Daten, dann können diese Beobachtungen von verschiedenen Faktoren abhängen und wir haben es dann nicht mit der Realität zu tun. Also wir können nicht die Wahrheit sozusagen in Anführungsstrichen suchen, sondern wir haben mit so einem löcherigen Phänomen zu tun. Deswegen sind Verzerrungseffekte möglich, die unsere Ergebnisse dann auch massiv beeinflussen können. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist, wenn man bestimmtes Phänomen im Sprachgebrauch untersucht, zum Beispiel, wie häufig Menschen heute noch Präteritum und Perfekt verwenden. Und dann sich aber in den Daten nur auf zum Beispiel WhatsApp-Chat-Verläufe konzentriert. Und dann die Erkenntnis daraus formuliert, ich finde ja dort fast gar kein Präteritum, also Präteritum ist ausgestorben. Das wäre natürlich genauso ein Verzerrungseffekt, weil man sich einfach auf bestimmte Phänomene konzentriert, auf bestimmte Datenlage konzentriert hat und dann so eine Verzerrung entsteht.
Ja, ich finde, du hast gerade auch noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Immer wenn sich Wissenschaft mit irgendwas Menschlichem beschäftigt, also Sprache, Kultur, Gesellschaft, irgendwas, dann sind das nicht so große Effekte, die man in Daten feststellen kann, wie in der Naturwissenschaft. In den Naturwissenschaften kann ich ein chemisches Experiment machen und kann sagen, zu 99,9% ist der Stoff jetzt zu dem Stoff geworden. Oder ich kann sagen, die Schwerkraft zu wirklich 100% wirkt die, wenn ich diesen Apfel werfe. Und wenn ich 1000 Äpfel werfe, dann fallen die auch alle zu Boden. In allem, was mit Menschen zu tun hat, kann ich das nicht machen. Da habe ich Effekte von 60%, 70%, 80% und bin froh, dass ich das in den Daten sehe. Und kann sagen, oh, okay, das ist gut. Und es gibt immer, bei allem, was mit Menschen zu tun hat, es gibt auch immer Gegenbeispiele. Also man kann wirklich zu allem ein Gegenbeispiel finden. Also wir würden sagen, es hilft definitiv nicht bei der Gesundung der Psyche, wenn man jemandem einen Klaps auf den Hinterkopf gibt und dann meldet sich jemand und sagt, ja, aber bei mir hat es geklappt.
Mhm. Anekdotische Evidenz.
Ich sage, in der Schweiz ist wahrscheinlich das Präteritum wirklich sehr stark zurückgegangen und dann sagt jemand, ja, ich wohne in der Schweiz und ich und meine Familie, wir reden nur im Präteritum.
Mhm.
Und dann sage ich, ja gut, klar, das ist ja auch fein. Aber das ändert meinen Punkt nicht.
Eben. Und weil das so ein wenig greifbarer Gegenstandsbereich ist, also diese Daten, die erzeugt werden, wenn Menschen irgendwie agieren, ist es von enormer Bedeutung, dass man auf solche Qualitätsmerkmale, Qualitätsansprüche achtet, um dann nicht zu verzerrenden Ergebnissen zu gelangen. Diese Qualitätsansprüche, die sind aber auch natürlich für die naturwissenschaftliche Fächer auch relevant, weil es dort natürlich auch darauf ankommt, wie ich mein Experiment durchführe, wie ich die Ergebnisse interpretiere und wie ich auch bei der Erhebung zum Beispiel vorgehe. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zu diesen Gütekriterien. Es gibt ein paar und ich werde ein paar von diesen Kriterien auch nennen. Und das erste ganz wichtige ist die sogenannte Objektivität. Und objektiv kennen wir ja auch aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Das ist ja etwas, wo man versucht, seine subjektive Stellung, seine subjektive Sicht aufzugeben und möglichst neutrale Position einzunehmen, indem man zum Beispiel ein Ereignis beschreibt. Und die forschenden Personen müssen genau so eine neutrale Position einnehmen, ganz egal, wie kontrovers, wie spannend, wie neugierdeerweckend der Forschungsgegenstand ist. Man muss versuchen, dort eine neutrale Position einzunehmen und vor dieser neutralen Position dann die Datenerhebung zu machen, die Dateninterpretation vorzunehmen. Und damit hängt natürlich ganz wichtig auch zusammen, wie wird diese neutrale Position eingenommen, indem man ganz deutlich nachvollziehbar darstellt, was wie gemacht worden ist. Also in der Sprachwissenschaft bedeutet das, dass wenn ich sprachliche Daten analysiere, dass ich ganz explizit darstelle, wie bin ich methodisch vorgegangen. Wie habe ich diese Daten gewonnen? Wie habe ich diese Daten geordnet? Welche Schritte habe ich dann bei der Analyse unternommen? Und mit diesem klaren, transparenten Darstellen des Vorgangs kann ich dann sicher gehen, dass eine nachvollziehbare, eine neutrale Position des Vorgehens erreicht wird und die anderen Kolleginnen und Kollegen, also andere LinguistInnen, können dann diese Untersuchung auch überprüfen. Und die Ergebnisse, die bei dieser Untersuchung erzielt worden sind, überprüfen. Jetzt kommen wir zu dem Bereich der Messmethoden. Ganz wichtig ist auch die Zuverlässigkeit. Dieses Qualitätsmerkmal besagt, dass wenn ich wiederholte Untersuchungen mit demselben Instrument mache, dass ich da zu gleichen Ergebnissen kommen sollte. Also, wenn ich einen Fragebogen zum Beispiel verwende und erfragen möchte bei verschiedenen Menschen, wie sie bestimmte Wörter in bestimmten Regionen aussprechen. Das ist ja die Dialektologie. Dann sollte bestmöglich eine Wiederholung dieser Studie unter exakt den gleichen Bedingungen dasselbe Ergebnis am Ende erzielen. Wenn die Methode so ist, dass sie bei exakt den gleichen Vorgaben zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, dann ist diese Methode nicht zuverlässig und somit auch den wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen gerecht. Und hier haben wir natürlich ein kleines Problem, weil in Sozial- und Geisteswissenschaften, aber auch der Sprachwissenschaft, haben wir die Schwierigkeit, diese Zuverlässigkeit vollumfänglich zu erfüllen, weil wir sehr häufig Daten haben, die im Umgang mit Menschen entstanden sind und es ist sehr, sehr schwierig, die gleichen Umweltbedingungen, Umgebungsbedingungen herzustellen, um dann so eine Studie zu wiederholen unter exakt den gleichen Bedingungen.
Also immer, was mit Menschen zu tun hat, hat einfach eine große Anzahl an Parametern, während wieder der Vergleich mit den Naturwissenschaften dort die Parameter eher klein sind. Also einfach gesagt, in der Chemie reicht's, wenn Druck und Temperatur gleich sind oder in einem sehr ähnlichen Bereich. Und dann kann ich davon ausgehen, dass derselbe experimentale Aufbau wirklich genau gleich abläuft.
Richtig.
Es reicht aber nicht als Dialektforscher, 50 Jahre später ins selbe Dorf zu gehen und zu gucken, dass es da läuft, weil dann sind ja 50 Jahre vergangen.
Genau, genau.
Es reicht auch nicht, drei Leute in dem einen Dorf zu befragen und 3 Leute in einem anderen Dorf, dann habe ich ja bei beiden Dörfern 3 Leute, dann komme ich auch nicht zu denselben Ergebnissen. Richtig. Also es sind ganz, ganz viele Parameter. Gerade im Kontakt mit Menschen kann es auch einfach die Tagesform sein, wenn Richtig. Die Forscherin, der Forscher ein Interview geführt hat, wo die Person einen fetzen Kater hatte und ein Interview geführt hat, wo die Person ausgeschlafen war, dann führt das zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das
richtig.
Ist, diese ganzen Parameter sind nicht zu beeinflussen.
Absolut richtig. Aber nicht nur die Umstände bilden ein Problem, sondern manchmal ist auch die Methodik an sich problematisch. Was meine ich damit? Das ist das Kriterium der Validität, die Gültigkeit des Messverfahrens. Mit diesem Qualitätsmerkmal wird die Frage an die Erhebungsmethode gestellt, ob genau das gemessen worden ist, was gemessen werden sollte. Also ein Negativbeispiel für diesen Fall wäre, eine Studie untersucht die Lesefähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Also wie gut können Schülerinnen und Schüler Texte verstehen? Und dann wird als Methodik das Verfahren gewählt, dass die Schülerinnen und Schüler eine literarische Interpretation schreiben sollen. Das ist natürlich keine so gute Passung der Methode auf die Forschungsfrage, die uns interessiert, weil beim Verfassen einer schriftlichen, literarischen Interpretation viel mehr verlangt wird von den Probandinnen, von den Schülerinnen und Schülern, als nur den Text zu verstehen. In diesem Beispiel hätte wahrscheinlich ein Textverstehensfragebogen besser gepasst, als wenn wir eine schriftliche Interpretation dann nutzen. Das heißt, schon allein anhand von diesen 3 zentralen Qualitätsmerkmalen, Objektivität, Zuverlässigkeit und Validität, haben wir relativ schwierige Anforderungen, die nicht so einfach zu erfüllen sind. Aber natürlich in der Wissenschaft immer wieder erfüllt werden und erfüllt werden müssen.
Also die Methode muss zur Fragestellung passen und man muss wissen, auf was man prüft.
Richtig. Und dann gibt es noch weitere Merkmale, die über diese Trias der Qualitätsmerkmale hinausgehen. Zum Beispiel die Präzision. Also wissenschaftliche Resultate, Ergebnisse müssen eindeutig und verständlich sein. Das erfordert in der Linguistik zum Beispiel eine ganz klare Definition von Fachbegriffen. Wie verstehe ich das Morphem, wenn ich etwas in der Morphologie untersuche, also in der Lehre, die sich mit den Wortbestandteilen beschäftigt? Oder welche Perspektive auf die Pragmatik wähle ich, wenn ich eine pragmatische Forschung betreibe und den Sprachgebrauch untersuche? Hier ist also wichtig, eine ganz klare Abgrenzung zum Beispiel von Untersuchungsgegenständen vorzunehmen oder die Begriffe ganz klar zu definieren.
Und diese wissenschaftliche Praxis, die haben wir ja eigentlich auch schon sehr oft für den Podcast übernommen. Wir machen immer ja ein Thema auf und sehr oft reden wir dann am Anfang erstmal drüber, was wir eigentlich darüber meinen. Also gerade auch haben wir drüber gesprochen, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Wissenschaft reden, was meinen wir mit Wissenschaft?
Genau, richtig. Bei dem nächsten Punkt, das machen wir nicht im Podcast, deswegen sind wir auch keine Wissenschaft, das ist die Vollständigkeit. Wir haben nicht den Raum im Podcast vollständig über verschiedene Forschungsgegenstände zu sprechen und mit Vollständigkeit meint man damit tatsächlich, dass nicht nur die wesentlichen vorhandenen Arbeiten zu einem bestimmten Thema berücksichtigt werden müssen, sondern dass man auch möglichst genau die Ergebnisse von Studien berichtet, die man zum Beispiel dann sich genauer anschaut. Und wir versuchen natürlich im Podcast auch immer wieder den Anspruch gerecht zu werden, dass wir dann bestimmte Fragestellungen von verschiedenen Seiten beleuchten. Aber es ist natürlich nicht möglich, wenn wir 3 verschiedene Studien zum Beispiel besprechen, dass wir wirklich ins jede Detail dort diese Studien nachvollziehen wollen und aufzeigen wollen, welche Unterfragestellungen zum Beispiel noch eine Rolle gespielt haben. Aber in der Wissenschaft ist es extrem wichtig. Wenn ich eine linguistische Arbeit über den Sprachwandel schreibe, sollte ich also die maßgeblichen Theorien und bisherigen Studien zu diesem spezifischen Feld mit einbeziehen. Wenn ich mich nur auf Arbeiten aus den Jahren 1980 bis 1990 konzentriere und alles andere auslasse, oder wenn ich nur die Arbeiten von einer bestimmten Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler mir anschaue und dann aber den Anspruch erhebe, möglichst breites Feld abzudecken, ist es dann nicht mehr qualitativ hochwertiges wissenschaftliches Arbeiten. Und die letzten 2 Punkte, die beziehen sich vor allem auf das wissenschaftliche Agieren. Ganz wichtig in der Wissenschaft ist es, ehrlich und redlich miteinander umzugehen. Es ist von enormer Bedeutung, und das ist die Grundlage der Argumentation in der Wissenschaft, dass man die Quellen für Erkenntnisse zwingend offenlegt. Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel über verschiedene Forschungsergebnisse berichte, dass ich natürlich dann auch sage, welche konkreten Studien ich dafür gelesen habe. Wenn ich verschiedene Theorien darstelle, dann sollte ich auch darstellen, auf wen diese Theorien zurückzuführen sind und nicht als mein eigenes Gedankengut darstelle. In diesem Zusammenhang ist das Wort Plagiat extrem wichtig, weil mit Plagiaten sind häufig so eine Art Ideenraub gemeint. Also wenn ich plötzlich eine Arbeit schreiben würde, indem ich angebe, dass ich diese und jene Vermutung habe oder diese und jene Theorie aufgestellt habe, aber eigentlich geht dieses Gedankengut gar nicht auf mich zurück, sondern auf andere Personen. Ehrlich in der Wissenschaft bedeutet aber auch, dass ich verschiedene fragwürdige Praktiken vermeide, die nicht Plagiate sind, aber die eine bestimmte Interpretation der Daten ermöglichen, die ich vorher gar nicht so richtig gesehen habe. Was meine ich damit? Manche Wissenschaftlerinnen generieren Vermutungen und Hypothesen erst nachdem sie die Daten gesehen haben und nachdem sie zu bestimmten statistischen Ergebnissen gekommen sind. Das ist zum Beispiel so eine fragwürdige Praktik, weil normalerweise funktioniert die statistische, die empirische, man sagt auch dazu quantitative Wissenschaft so, dass am Anfang die Hypothesen stehen und ich mit Hilfe von Daten diese Hypothesen überprüfe, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Und manchmal ist es so, dass die Wissenschaftlerinnen eine Abkürzung wählen, von denen du vorher gesprochen hast, und dann, nachdem sie die Daten gesehen haben, am Anfang Hypothesen aufstellen, die bahnbrechend klingen und dann am Ende schreiben, ja, und meine Daten haben das belegt, es ist so. Und das ist natürlich nicht sehr ehrwürdig, so zu arbeiten. Manchmal endet die Wissenschaft nämlich auch darin, dass eine bahnbrechende Hypothese steht und die Daten aber diese Hypothese komplett widerlegen. Und Nichtergebnisse sind auch wissenschaftliche, wichtige Erkenntnisse.
Auch wenn die natürlich nicht so viel Ruhm einbringen. Genau, also diese statistische Methode, die erfordert zwingend, dass man vor der eigentlichen Datenauswertung Hypothesen formuliert. Ich wollte nur anfügen, dass das nicht in allen Auswertungsmethoden der Fall ist, dass man davor zwingend eine Hypothese formulieren muss.
Genau. Deswegen habe ich nochmal betont mit diesem quantitativen Vorgehen. Es gibt auch noch andere Auswertungsverfahren, wo das umgekehrt das Prinzip gilt. Aber so generell diese quantitative Bewegung ist halt eher so, dass man Hypothesen hat und dann überprüft. Und jetzt sind wir schon an dem letzten Punkt angekommen. Das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Du hattest am Anfang gesagt, dass die Neugierde das Wichtigste in der Wissenschaft ist. Und wenn das Geld da ist, könnten wir alles untersuchen und alles erforschen.
Und die Zeit vielleicht auch noch. Geld und Zeit.
Ja, genau. Und dann hast du aber schon selber gesagt, es gibt bestimmte ethische Standards. Also ethische Korrektheit ist ein Gütekriterium der Wissenschaft. Es gibt bestimmte Fragestellungen, die super spannend sind, aber deren Beantwortung über diese ethischen Grenzen des Möglichen hinausgehen und zum Beispiel auch die Würde des Menschen, des Individuums verletzen. Da gibt es ein Negativbeispiel, das berühmte Stanford Prison Experiment. Das ist ein psychologisches Experiment aus den 70er Jahren und es sollte dort untersucht werden, wie Menschen in einer Gefängnissituation sich verhalten und ob soziale Rollen Menschen zu grausamem Verhalten verleiten können. Also sprich, eine super spannende Frage, ob die Strukturen, ob gesellschaftliche Strukturen uns dazu bewegen, dass ich dann grausam handle. Super interessant, super wichtige Frage. Es wurden in dieser Studie Männer ausgewählt und dann zufällig in Wärter und Gefangene eingeteilt und sollten tatsächlich 2 Wochen lang in einem simulierten Gefängnis leben. Und das Experiment wurde aber schon nach 6 Tagen abgebrochen, weil einige Wärter zunehmend autoritär, demütigend und teilweise auch sadistisch sich verhielten. Viele Gefangene entwickelten dann starken Stress und Angst in diesem Experiment und deswegen musste das Experiment abgebrochen werden. Abgesehen von vielen methodischen Problemen, die es mit Stanford Prison Experiment gibt, ist dieser Versuch aber auch aus ethischer Perspektive höchst problematisch. Weil natürlich ist die Fragestellung extrem interessant, aber Menschen in eine simulierte Gefängnissituation zu bringen und dann tatsächlich auch eine Demütigung laufen zu lassen, um zu gucken, ob die Menschen tatsächlich grausam werden oder nicht, ist natürlich höchst problematisch und wäre, ich denke, aus unserer heutigen Sicht niemals möglich gewesen. Ja. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass mit diesen Kriterien eine Basis geschaffen ist, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und wie wissenschaftliche Erkenntnis auch von bloßen Alltagserkenntnissen, Alltagswissen abgegrenzt werden kann.
Genau, ja. Ich wollte noch ein paar Anmerkungen loswerden. Und zwar wollte ich noch sagen, dieses Stanford Prison Experiment ist ja so ein bisschen berühmt geworden und ich wollte nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen, die Erkenntnisse, die angeblich aus diesem Experiment gewonnen wurden, die sind nichtig. Also dieses Experiment ist quasi so schlecht durchgeführt worden, so methodisch schlecht, dass man daraus keine Erkenntnisse ziehen kann, außer vielleicht, dass manche Wissenschaftler wirklich so ambitioniert sind, dass ihnen die Wissenschaft eigentlich gar nicht so wichtig ist. Die zweite Sache ist, zu den beiden letzten Kriterien, die du genannt hast, also ethische Korrektheit und auch so diese Ehrlichkeit und Redlichkeit, dafür gibt es in der Wissenschaft tatsächlich auch Institutionen, die auf die Einhaltung dieser beiden Gütekriterien pochen. Also für die Ehrlichkeit und die Redlichkeit gibt es erstmal Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis. Das ist ein feststehender Begriff, gute wissenschaftliche Praxis. Und dann gibt es an jeder Universität und auch allgemein für ganz Deutschland und natürlich auch für Österreich und die Schweiz, da gibt es das auf ähnliche Art und Weise, das Ombudswesen, also Ombudspersonen, selbst WissenschaftlerInnen, die dann natürlich auf Zuruf, wenn man es ihnen zuträgt, das bei bestimmten Personen überprüfen, ob es diese Ehrlichkeit und diese Redlichkeit gibt. Und dann gibt es tatsächlich auch so eine Art von wissenschaftlichen Sanktionen, die verhängt werden könnten, wenn herausgefunden wird, dass das nicht gemacht wird. Und bei der ethischen Korrektheit, da gibt es ja auch immer eine Ethikbeauftragte oder einen Ethikbeauftragten. Und wenn man irgendwelche Experimente irgendwie mit Menschen machen muss, dann muss es erstmal von dieser Person bewilligt werden. So viel kann man sagen, das Stanford Prison Experiment, das wäre wohl in der heutigen Zeit nicht mehr bewilligt worden.
Absolut, so ist es. Okay, so nachdem wir jetzt das Grundlegende geklärt haben, nämlich was ist Wissenschaft und welche Kategorien, welche Gütekriterien es für das wissenschaftliche Arbeiten gibt, gehen wir jetzt in die Richtung der Sprachwissenschaft. Und da müssen wir natürlich erstmal klären, womit beschäftigt sich die Sprachwissenschaft, also was sind die Gegenstandsbereiche der Sprachwissenschaft?
Ja, das ist natürlich ganz einfach, Anton. Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich mit Sprache, beziehungsweise mit Sprachen. Es gibt nämlich zuerst mal die allgemeine Linguistik, die sich selten mit einer speziellen Sprache beschäftigt, sondern eher mit vielen verschiedenen Sprachen und oft Sprachen miteinander vergleicht und dann versucht, so was Übergreifendes rauszufinden. Wir hatten ja zum Beispiel schon mal das Thema von so Sprachuniversalien. Und dann gibt es aber ja auch noch so einzelne Philologien, also bestimmte Sprachen, zum Beispiel die Germanistik, die sich mit der deutschen Sprache beschäftigt, oder die Anglistik, die sich mit dem Englischen beschäftigt, beziehungsweise da gibt es schon wieder auch die Amerikanistik, die sich natürlich auch mit dem Englischen beschäftigt, aber eher mit dem Englischen der US- beziehungsweise nordamerikanischen Ausprägung und die Anglistik eher mit dem Englisch der britischen Ausprägung. Also es gibt je nach Interessensbereich viele verschiedene einzelne Philologien. Und in diesen Philologien ist tatsächlich nicht immer nur die Sprachwissenschaft dabei, sondern es ist ein bisschen historisch erwachsen, dass da immer auch die jeweiligen Literaturwissenschaften dabei sind und ganz oft auch Kultur- und Medienwissenschaften. Wichtig ist, obwohl man jetzt zum Beispiel an der Uni sowas wie Germanistik studiert oder Anglistik, darin enthalten ist quasi immer englische Sprachwissenschaft und englische Literaturwissenschaft und auch ein bisschen natürlich englische Kulturwissenschaft. Darin enthalten ist deutsche Sprachwissenschaft und deutsche Literaturwissenschaft in der Germanistik. Also es sind wirklich zwei verschiedene Disziplinen. Und wenn wir jetzt mal auf die Sprachwissenschaft schauen, als diese einzelne Disziplin, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten, diese Subdisziplinen, also diese Teilbereiche der Sprachwissenschaft, einzuziehen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die Sprachwissenschaft einzuteilen. Und diese Möglichkeiten überschneiden sich aber jeweils auch. Man kann zum Beispiel die Sprachwissenschaft einteilen nach Sprache oder nach Sprachgruppe, die untersucht wird. Mhm. Also einfach nach Gegenstandsbereich. Es gibt die Germanistik, die Slawistik, die Niederlandistik, die Kaukasistik, die Indoeuropäistik und so weiter und so fort.
Genau, genau.
Danach kann ich die Sprachwissenschaft auch einteilen nach der Ebene der Sprache selbst. Mhm. Also es gibt ja die Phonologie, die sich mit den Lauten beschäftigt einer Sprache, die Morphologie mit Worten und Wortformen, die Syntax mit Sätzen. Genau. Das alles zusammen kann man dann auch nochmal als Grammatik bezeichnen. Dann gibt es die Semantik, Wortbedeutungen, die Lexik, der Wortschatz, Pragmatik, der Sprachgebrauch, das ist ja das, was du machst. Es gibt noch die Graphematik und man könnte da jetzt als jüngste Errungenschaft auch noch die Textlinguistik mit dazu zählen. Also der Teilbereich der Sprachwissenschaft, der sich mit ganzen Texten beschäftigt. Dann kann ich die Sprachwissenschaft auch noch nach so einer thematischen Ausrichtung einteilen. Es gibt zum Beispiel die historische Sprachwissenschaft, also die Sprachgeschichte. Es gibt aber auch die vergleichende Sprachwissenschaft, die viele verschiedene Sprachen miteinander vergleicht. Es gibt auch die synchrone Sprachwissenschaft, die sagt, alles, was mit Sprachgeschichte zu tun hat, blenden wir aus.
Genau, genau.
Es gibt die Diskurslinguistik oder die Varietätenlinguistik. Und hier gibt es auch interdisziplinäre Ansätze. Es gibt die anthropologische Linguistik, die Soziolinguistik, die Psycholinguistik, Computerlinguistik. Es gibt auch die Bildlinguistik.
Ja, über solche Linguistiken haben wir auch immer wieder Fragestellungen in unseren Podcast-Folgen ja auch beleuchtet, wenn wir über Höflichkeit gesprochen haben oder über Sprachgebrauch der Rechten. Das ist ja ein politolinguistisches Feld, welches sich damit beschäftigt. Aber auch im weitesten Sinne sind wir auch in die Richtung der Computerlinguistik gegangen, wenn wir über die Sprache der KI gesprochen haben, auch wenn wir da Anknüpfungspunkte gesucht haben, zum Beispiel zur Pragmatik oder so. Also man kann auf jeden Fall auch Verbindungen schaffen zwischen verschiedenen Wissenschaftsbereichen.
Ganz genau, ja. Was wir im Podcast auch oft gemacht haben, ist Genderlinguistik. Mhm. Also wir haben über Geschlecht innerhalb von Sprache gesprochen. Und dann kann man Sprachwissenschaft auch noch nach der Methode einteilen, die die Menschen dort vornehmlich verwenden. Es gibt prinzipiell erstmal die Einteilung in empirische und theoretische Sprachwissenschaft. Diese Einteilung gibt es oft in Wissenschaften. Es gibt auch eine theoretische und eine experimentelle Physik zum Beispiel. Dann kann man das noch feiner einteilen. Es gibt zum Beispiel die Korpuslinguistik, über die wir gleich ein bisschen mehr hören. Es gibt ganz allgemein die experimentelle Linguistik. Es gibt auch die Feldlinguistik. Das ist zum Beispiel das, was Dan Everett gemacht hat. Mhm. Und dann so ein bisschen verpönt natürlich gibt es die sogenannte Armchair-Linguistik. Also die Art, Linguistik zu betreiben, wo der Forscher, ich gender hier jetzt mal nicht, wo der Forscher in einem bequemen Stuhl sitzt, einem Sessel sitzt, der Armchair, und da so ein bisschen über, so nach dem eigenen Sprachgefühl, so ein bisschen über Sprache nachdenkt und dann auch oft relativ normativ was aufschreibt. Und das ist relativ verpönt und quasi der Trend, natürlich schon seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten in der Linguistik ist, man muss hands-on an Daten haben, Daten am besten selber erheben und die dann auswerten. Und man kann sich nicht auf quasi die eigene Intuition, man sagt dazu auf die eigene Introspektion von Sprache verlassen.
Genau.
Ja, und Anton, ich habe jetzt mal versucht, das für uns irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Und ich würde sagen, Anton, du bist ein germanistischer, psycholinguistischer, deshalb natürlich auch empirischer Pragmatiker.
Ja, ich würde sagen, das trifft sehr gut auf mich zu. Ja, das passt so. Und du?
Ich würde von mir behaupten, ich bin ein germanistischer, sprachhistorischer, empirischer Morphologe mit so einem zweiten Standbein in der Genderlinguistik.
Das finde ich auch eine sehr treffende Bezeichnung.
Und ich habe das natürlich in Bezug gesetzt auf unser gegenwärtiges Forschungsvorhaben. Vielleicht, wenn wir mit unseren Promotionen irgendwann mal fertig sind, haben wir danach ein anderes Forschungsvorhaben.
Genau.
Und dann haben wir natürlich auch eine andere Ausrichtung.
Das kann natürlich sehr gut sein. Dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir zum praktischen Arbeiten. Jetzt hast du so schön das untergliedert, wie man Sprachwissenschaft betrachten kann. Und eine dieser Untergliederungen war ja nach der Methodik. Es gibt also verschiedene Wege, wie man in der Sprachwissenschaft zu Erkenntnissen gelangen kann. Und wir konzentrieren uns auf zwei mögliche Erkenntniswege, mit denen wir auch schon gearbeitet haben. Und du, lieber Jakob, du hast ja schon häufiger mit Korpusdaten gearbeitet. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie man da so vorgeht in der Sprachwissenschaft. Und danach werde ich ein bisschen was zu der experimentellen Linguistik sagen, also der Methode, wo man Experimente durchführt und dann auf Basis dieser Experimente zu Erkenntnissen gelangen kann.
Okay, dann fange ich mal an. Wie kann man also jetzt ganz konkret Fragen beantworten in der Sprachwissenschaft? Was man dafür braucht, wenn man diese Fragen nicht einfach nur nach Bauchgefühl und nach eigenem Sprachverständnis beantworten möchte, sind Sprachdaten. Also das bedeutet empirisches Vorgehen. Das heißt, wir wollen uns Sprache angucken und am besten möchten wir uns die Sprache von möglichst vielen verschiedenen Leuten angucken. Und ich könnte jetzt natürlich rausgehen, könnte Fragebögen austeilen an alle Menschen, die ich treffe, oder ich könnte das digital machen und einen Link an alle Leute verschicken. Das ist möglich und das ist auch eine total valide Art, Daten zu sammeln. Aber in der Sprachwissenschaft gibt es auch die Möglichkeit, auf ein sogenanntes Korpus zurückzugreifen. Und ein Sprachkorpus, Achtung, das ist Neutrum, also das Korpus, das ist im Prinzip einfach eine Sammlung von Sprachdaten. Heutzutage sind diese Korpora digital, das heißt, sie sind sehr gut und sehr schnell durchsuchbar. Diese Sprachdatensammlungen sind nämlich in den allermeisten Fällen auch nochmal so aufbereitet und schon mal so mit Informationen angefüttert, dass man diese Sammlungen mit möglichst vielen verschiedenen Fragestellungen durchsuchen kann. Zum Beispiel, wenn in diesem Sprachkorpus der Satz stehen würde, ich liebe Sprachpfade, dann würde da natürlich ich liebe Sprachpfade stehen. Aber bei dem Ich würde da noch mit dabei stehen, dass es ein Personalpronomen ist. Und es würde auch noch mit dabei stehen, dass es im Nominativ Singular ist. Und bei Liebe würde dabei stehen, ja, das ist ein Verb. Und es würde noch mal genauer dabei stehen, ja, es ist ein Vollverb und zwar in einer finiten Form und so weiter und so fort. Also lauter grammatische Informationen stehen da noch dabei. Und solche Sprachdatensammlungen, die gibt es zu vielen verschiedenen Themenbereichen. Es gibt zum Beispiel Zeitungskorpora, die bestehen aus Zeitungstexten. Es gibt Korpora aus gesprochener Sprache. Es gibt auch Webkorpora, die eben aus bestimmten Websites bestehen. Und es gibt zum Beispiel auch Sprachlernkorpora, wo das Deutsch von Sprachlernenden gesammelt wurde und so weiter und so fort. Und die alle, diese alle thematischen Korpora sind für spezielle Fragestellungen sehr, sehr nützlich und sehr, sehr interessant.
Ja, genau.
Die wichtigsten Korpora, die es gibt, das sind Referenzkorpora. Und diese erheben, wie der Name vielleicht schon sagt, den Anspruch, dass sie wirklich alle Eigenschaften einer Sprache repräsentativ abbilden. Also sie sind eine Referenz für die jeweilige Sprache. Und diesen Anspruch zu erfüllen, das ist gar nicht so einfach. Das bedeutet vor allem, dass dieses Korpus sehr, sehr groß sein muss und aus sehr, sehr vielen verschiedenen Quellen sich speisen muss. Also nicht nur Zeitungen, aber Zeitungen, dann aber auch ein paar Romane, auf jeden Fall auch wissenschaftliche Texte, am besten auch Webseiten und so weiter und so fort. Und das größte deutschsprachige Korpus, das ist das DRECO, das ist das deutsche Referenzkorpus, das die Gegenwartssprache, also das Gegenwartsdeutsch, relativ gut abbildet. Es gibt aber auch historische Korpora, wie zum Beispiel das REA, das Referenzkorpus Altdeutsch. Mhm. Und in dem Korpus sind zum Beispiel alle überlieferten Texte des Althochdeutschen enthalten. Mhm. Und das Tolle an Korpora ist, dass sie erstens frei zugänglich sind. Also die meisten Korpora sind nicht hinter einer Paywall versteckt, mhm, sondern man muss nur die Internetseite kennen und dann kann man es öffnen. Tricky ist tatsächlich teilweise, die Korpora zu bedienen, also die Abfrageoberfläche gut hinzubekommen, denn das ist ja keine kommerzielle Software. Das heißt, die wurde nicht auf Usability getrimmt, sondern eher auf schnell machen, dass es funktioniert. Aber sie sind kostenlos und das sind Sprachdatensammlungen, also das ist toll. Und das Tolle an Korpora ist, dass sie das Potenzial haben, schnell Antworten zu liefern. Und das macht natürlich das Antworten auf so wissenschaftliche Fragestellungen, die man so hat, einfacher und schneller und macht auch die Überprüfung der Ergebnisse, die ich so erzielt habe, für andere einfacher und schneller. Die Korpuslinguistik, das habe ich ja schon gesagt, ist auch eine eigene Teildisziplin der Sprachwissenschaft, die sich eben speziell mit der Untersuchung und der Auswertung von Sprachdaten in diesen digitalen Korpora beschäftigt, natürlich auch mit dem Aufbau von solchen Korpora beschäftigt. Also eine Möglichkeit von WissenschaftlerInnen, die so eine Frage haben, ist es also, sich bei so bestehenden Korpora, die es schon gibt, umzusehen und zu gucken, ob die Korpora solche Daten enthalten, die eben die eigene Fragestellung beantworten können und das Korpus dann nach diesen Daten gezielt zu untersuchen. Und dieses Vorgehen, das ist quasi der Best Case, das ist aber trotz aller Bemühungen bisher nicht so oft der Fall. Also oft muss man da Kompromisse eingehen, man muss die Daten, die man aus den Korpora extrahiert, teilweise nochmal aufbereiten oder vielleicht auch ein bisschen aussortieren, denn Korpora enthalten oft auch eher schmutzige Daten und also Verunreinigungen von falschen oder doppelten Datenpunkten oder falschen Werten, die angegeben wurden, und damit man sie dann auswerten kann. Trotzdem ist es natürlich besser, eine Fragestellung mit Hilfe eines Korpus zu beantworten, wenn sich die Möglichkeit bietet, wie es irgendwie anders zu versuchen oder wie erstmal selbst Daten zu erheben.
Ja, ja, ja.
Also das Versprechen der Korpuslinguistik ist, schnell viele Sprachdaten auszuwerten. Und das ist damit sozusagen im Moment so ein bisschen eine Quick-and-Dirty-Methode. Also das Ergebnis einer Korpusuntersuchung deutet meistens schon in die richtige Richtung, wenn man ein passendes Korpus gewählt hat. Diese Ergebnisse sind aber wirklich in den seltensten Fällen so exakt, dass eine reine Korpusanalyse reichen würde, um die Fragestellung zu beantworten. Man sollte deshalb bei der Beantwortung der Fragestellung nach der Korpusauswertung nicht aufhören, sondern dann nochmal qualitativer untersuchen, warum das Korpus jetzt dieses oder jenes Ergebnis nahelegt und wie exakt die Ergebnisse in der Korpusuntersuchung überhaupt sein können und noch weitere Schritte unternehmen, um ein bisschen näher an eine Antwort ranzukommen. Und ich habe es gerade schon angedeutet, das Korpus, das man als Datenbasis nimmt, das sollte schon gut gewählt sein. Also man sollte das gewählte Korpus kennen und man sollte wissen, welche Vor- und Nachteile diese bestimmte Datensammlung hat. Korpora sind zwar unter fachlichen Gütekriterien erstellt worden, aber eben oft mit technischen Kompromissen, oft auch teilautomatisiert. Und diese Kompromisse und diese Automatisierungen, die haben eine gewisse Fehleranfälligkeit, beziehungsweise eine gewisse Anfälligkeit, die reinen linguistischen Daten zu verschmutzen. Und das muss man auf dem Schirm haben. Also man muss wissen, wie sauber oder dreckig die Datensammlung ist, wenn man die Ergebnisse interpretiert, die man so hat. Denn das Korpus, das ist ja das Fundament der Antwort. Also das ist ja die Basis, auf der ich versuche, die Frage, die ich habe, zu beantworten. Und wenn das Fundament nicht fachgerecht gelegt ist, oder sagen wir mal, wenn man nicht fachgerecht mit dem Fundament umgeht, dann kann die Antwort, die man drauf baut, nicht stabil sein.
Ja, ja.
Oder, ich drück's mal anders aus, mit einem fundamentalen Prinzip der Datenanalyse: Shit in, shit out. Aber auch dafür, lieber Anton, entwickelt man über die Zeit hinweg ein gewisses Bauchgefühl, also so eine Art von Erfahrungsschatz, wie man mit Corpora und wie man die Vorteile und Nachteile von Corpora irgendwie gut handeln kann. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Handwerk. Also manchmal ist ein Werkzeug nicht perfekt, aber man kann trotzdem gute Ergebnisse damit erzielen, weil man weiß, wie man damit umgehen kann.
Spannend. Cool.
Und Anton, jetzt bin ich gespannt auf deinen Einblick in die experimentelle Linguistik, mit der ich mich bisher kaum beschäftigt habe.
Gerne gebe ich einen kurzen Einblick in die Experimentallinguistik. Nun, bei der Korpuslinguistik haben wir gesehen, dass wir anhand von vorliegender großen Datenmengen Aussagen über bestimmte Phänomene in der Welt machen können, jetzt ganz allgemein gesprochen. Zum Beispiel, wie häufig Menschen heute noch das Präteritum verwenden oder die Perfektform, um jetzt nochmal Bezug zu unserer letzten Folge herzustellen. Aber manchmal sind Fragestellungen so tricky, dass sie nicht mit einer Datensammlung oder auf Basis einer Datensammlung beantwortet werden können. Zum Beispiel, wie nehmen die Menschen das Präteritum wahr? Ist Präteritum leichter zu verstehen als die Perfektform? Oder welche der beiden Vergangenheitsformen werden von den Menschen als typische Form der Vergangenheit wahrgenommen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich dann die experimentelle Linguistik. Das ist ein wissenschaftlicher Ansatz, der die Sprache untersucht und vor allem darauf abzielt, auf spezifischen Prinzipien objektive Daten zu sammeln, die die Realität auch widerspiegeln oder zumindest Teile der Realität widerspiegeln. Und ich werde jetzt diesen Teil der Sprachwissenschaft, die experimentelle Linguistik, vor allem immer in Abgrenzung zur Korpuslinguistik darstellen, um so die Unterschiede vor allem zu betonen. Du hast gesagt, dass bei der Korpuslinguistik natürliche Daten vorliegen, also sprich, das sind Datensammlungen und je breiter diese Datensammlung aufgestellt ist, desto besser. Stichwort Referenzkorpora. Die experimentelle Linguistik dagegen verwendet induzierte Daten, die speziell erzeugt worden sind unter kontrollierten Bedingungen, oft sogar im Sprachlabor, die vor allem durch spezielle Aufgabenstellungen erzeugt wurden. Zum Beispiel, Versuchspersonen sollen bestimmte Bilder beschreiben. Diese Daten werden dann aufgenommen und dann wird untersucht, wie Personen Relativsätze bilden, wie häufig sie das tun, wie fehleranfällig das zum Beispiel sein kann. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich Korpusdaten heranziehe und untersuche, wie häufig Relativsätze zum Beispiel in Zeitungsartikeln vorkommen. Außerdem ist die Korpuslinguistik ein beobachtender Ansatz, also es liegen Sprachdaten vor und die Forschenden greifen nicht in den Prozess der Sprachproduktion ein, sondern wir arbeiten mit den Daten, die halt da vorliegen. Die experimentelle Linguistik hingegen manipuliert gezielt Variablen, um deren Einfluss auf ein Sprachphänomen zu untersuchen. Also zum Beispiel, wir in der Experimentallinguistik würden kurze und lange Sätze vorgeben und dann untersuchen, ob die Satzlänge tatsächlich zu mehr Fehlern führt. Also wir geben und manipulieren bestimmte Variablen, in diesem Fall die Satzlänge, und gucken, was dann passiert in Bezug auf unsere Forschungsfrage. In der Korpuslinguistik würde man zum Beispiel dann in die Daten, die vorhanden sind, reinschauen und gucken, wie lang durchschnittlich die Sätze sind und ob die überdurchschnittlich langen Sätze mehr Fehler enthalten oder nicht. So als eine Idee. In der Korpuslinguistik, vor allem deswegen, weil sie ja beobachtet, wie bestimmte Phänomene verteilt sind, können vor allem Zusammenhänge, also Korrelationen zwischen Variablen, aufgestellt werden. Aber keine Ursache-Wirkungsbeziehung. In Experimenten, vor allem durch diese kontrollierte Umgebung, die wir schaffen im Labor, ist das möglich, die Störfaktoren sehr, sehr drastisch zu minimieren, sie fast schon auszuschließen, um so auch kausale Erklärungen zu liefern. Also wieder ein Beispiel: Kinder erhalten kurze und lange Sätze unter gleichen Bedingungen, und wenn nur die langen Sätze Schwierigkeiten bereiten und zu mehr Fehlern führen, dann spricht es dafür, dass die Satzlänge tatsächlich die Ursache für die Fehlerquote ist. Mhm. Im Korpus kann man nur beobachten, dass Kinder häufiger Fehler machen bei langen Sätzen, aber man weiß nicht genau, ob die Satzlänge da die Ursache ist.
Ja, man kann sogar nicht mal das beobachten. Man muss erstmal sicher gehen, dass lange Sätze nicht einfach vielleicht irgendeiner Automatisierung zum Opfer gefallen
sind. Oder so, genau.
Dass deswegen da mehr Fehler entstehen. Ich weiß ja nicht, hat das Kind, als es diesen Satz gesagt oder geschrieben hat, vielleicht laut Musik gehört und war deswegen unkonzentriert oder sonst irgendwas. Also ich weiß die Bedingungen der Sprachproduktion nicht, während das bei Experimenten ja kontrolliert wird, diese Bedingungen.
Mhm. Und mit Korpusdaten lassen sich vor allem häufige sprachliche Erscheinungen gut untersuchen. Seltene Phänomene kommen in bestimmten Korpora ja fast kaum vor und sind dann auch für die Auswertung in zu geringer Zahl vorhanden. Mhm. In den experimentellen Methoden können aber die Teilnehmenden genau dazu gebracht werden, diese seltenen Strukturen zum Beispiel zu produzieren oder indem man den Probandinnen seltene Satzformen zum Beispiel vorgibt, dann untersuchen, wie sie auf diese Satzform reagieren. Also Beispiel, eine Versuchsperson erhält dann eine Aufgabe, bei der genau mein Untersuchungsfall, nämlich von Genitiv-Relativsätzen, angeschaut wird. Wie bilden diese Personen diese Art von Sätzen? Stattdessen kann ich in den Korpusdaten natürlich nur auf Basis der vorhandenen Daten Aussagen treffen. Und wenn da in einem Korpus nur sehr selten ein Genitiv-Relativsatz vorkommt, der Mann, dessen Auto gestohlen wurde oder so, dann kann ich halt das auch nicht richtig beleuchten und Aussagen dazu treffen. Außerdem hängt damit zusammen, dass im Korpus vor allem dargestellt wird, was die Sprechenden tatsächlich auch sagen oder schreiben. Wenn eine bestimmte Spracherscheinung im Korpus fehlt, bedeutet das aber nicht unbedingt, dass die Sprechenden sie nicht beherrschen oder nicht können. Experimente haben hier einen Vorteil, weil sie gezielt testen können, ob eine Person fähig ist, eine bestimmte sprachliche Form zum Beispiel zu bilden oder zu verstehen oder ob irgendwelche Ausweichstrategien vorliegen. Also ich kann tatsächlich in Experimenten natürlich ja auch die Probanden dazu bringen, Sätze mit dem Wort deren zu bilden. Gelingt dieses Experiment, dann besitzt dieser Proband, diese Probandin die Kompetenz. Wenn ich in Korpusdaten aber keine einzige Erscheinung von deren finde, kann ich natürlich nicht daraus ableiten, dass die Menschen nicht in der Lage sind, Sätze mit deren zu formulieren. Mhm. Und mit dieser Charakterisierung der experimentellen Linguistik, wie sie vorgeht, wie sie zu Daten kommt, hängen natürlich ja auch bestimmte, ja, ich will sagen, Schlussfolgerungen, wie experimentelle Linguistik auch arbeitet. Es ist vor allem von besonderer Relevanz, dass zum Beispiel Experimente sehr standardisiert ablaufen, also immer wieder gleiche Abläufe stattfinden. Wenn ich mit Probandinnen arbeite, dann halte ich mich an so eine Art Manual. Alles, was ich sage, ist vorgeschrieben. Und nur leichte Abweichungen, um flexibel auf die Situation zu reagieren, sind erlaubt. Weil wenn ich zum Beispiel als Testleitung einmal mit super guter Laune da erscheine und einmal aber sehr niedergeschlagen bin, dann kann es tatsächlich ja auch die Erhebung beeinflussen.
Ja.
Außerdem spielt die Uhrzeit eine wichtige Rolle. Wenn ich Probandinnen teste, die vor allem morgens zu mir ins Labor erscheinen und wir dann Experimente sprachlicher Art durchführen, dann kann es sein, dass die Ergebnisse anders ausfallen, als wenn ich zum Beispiel die gleiche Probandinnen eher abends eingeladen hätte, wo sie zum Beispiel nach der Schule oder nach der Arbeit, nach der Uni schon fertig sind. Das alles sind so Überlegungen, die man bei der experimentellen Linguistik auch beachten muss. Sonst kommt man möglicherweise zu Ergebnissen, die dann auch nur in eine bestimmte Richtung interpretierbar sind. Und das wollen wir beide, sowohl in der Korpuslinguistik als auch in der Experimentallinguistik, ja nicht. Unser Anspruch ist es ja, möglichst neutral und objektiv dann an die Daten zu kommen und zu den entsprechenden Interpretationen zu gelangen.
Mhm, genau.
Okay, und jetzt habe ich so eine Art gegenteiliges Bild dargestellt, der Experimentallinguistik zu der Korpuslinguistik. Aber das soll natürlich nicht so die Forschungsmethoden gegeneinander ausspielen und zeigen, dass das eine besser ist als das andere. Das sind unterschiedliche Methoden der Sprachwissenschaft, die natürlich in Abhängigkeit von den entsprechenden Forschungsfragen auch ihre Legitimation haben. und häufig auch komplementär eingesetzt werden. Es gibt bestimmte Forschungsfragen, die nur durch korpuslinguistische Analysen geklärt werden können. Andere Fragestellungen kann man nur experimentell klären. Manchmal ist es aber sinnvoll, Korpusstudie zum Beispiel dazu einzusetzen, um erstmal sich die Datenlage anzuschauen und bestimmte Hypothesen über Zusammenhänge aufzustellen und dann in einem kontrollierten Experiment wissenschaftlich zu überprüfen. Also komplementär, sie ergänzen sich.
Ja.
Und selbstverständlich sind es nur zwei Methoden. Es gibt noch auch weitere Methoden der Sprachwissenschaft, die ich denke aber in Anbetracht der Zeit wir heute nicht mehr besprechen. Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, in den nächsten 50 Folgen mal darüber zu sprechen. Was denkst du, Jakob?
Ja, natürlich. Ich hätte jetzt gesagt, die können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus Handbüchern im Eigenstudium aneignen, die anderen Methoden der Sprachwissenschaft. Aber wir können sie natürlich auch aufbereiten zur 100. Folge oder zur 150. Folge. Aber ich vermute fast, dass uns bis dahin auch schon wieder 5 andere Themen eingefallen sind.
Ja, true. Das
die
stimmt.
Wir vielleicht mal zusammen behandeln wollen.
Das stimmt, das stimmt. Aber ich denke, mit dieser Folge haben wir eine gute Grundlage gegeben und geklärt, was jetzt überhaupt Wissenschaft ist, was Sprachwissenschaft ist. Wir haben erste Einblicke in die Sprachwissenschaft gegeben und ich hoffe, dass euch da draußen diese Folge gefallen hat und dass ein angemessenes Thema für eine Spezialfolge gewesen ist.
Ich bin definitiv der Meinung, dass es ein angemessenes Thema war und dass es unserer 50. Podcast-Folge definitiv Genüge getan hat.
Auf jeden Fall.
Ihr Lieben da draußen, wenn euch diese spezielle Spezialfolge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung, 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast oder eurer Podcast-Plattform des Vertrauens würden uns sehr freuen. Auch ein schriftliches Feedback könnt ihr uns geben auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auch persönlich, indem ihr uns eine Mail schreibt. Die Mailadressen findet ihr unten in den Shownotes. Wenn ihr uns schon eine Mail schreibt, könnt ihr uns auch gleich noch Themenvorschläge zu weiteren Folgen schicken, die euch interessieren würden. Wenn ihr sagt, Mails, das ist ja so veraltet, dann gibt es uns natürlich auch auf Instagram. Auch da könnt ihr uns folgen und ihr könnt uns eine DM schreiben mit Feedback und oder Themenwünschen. Ansonsten, lieber Anton, sind wir fast angekommen am Ende dieser Staffel. Wir haben noch eine Folge vor uns.
Genau.
Die nächste.
Richtig.
Und deshalb sage ich ein letztes Mal in dieser Staffel, wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut bis dahin. Vergesst die Sonnencreme nicht, trinkt viel und lasst euch gut gehen. Tschüssi.
Diesen Ratschlägen kann ich mich nur anschließen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge Sprachbade. Ciao. Jausi. Also, wir haben gesehen, Jakob, alles fake, was du gesagt hast. Du verwendest Präteritum.
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, Anton. Wie immer ist mir aufgefallen, dass ich natürlich nicht in meinen E-Mails nachgeguckt habe. Und da muss ich jetzt nochmal kurz. Entschuldigung. Beziehungsweise, wie geht eigentlich Sprach? What the fuck? Ich bleib einfach beim Skript. Ah, genau. Nee. Weil mein Gott.
Oh, Mann. Nochmal.
Ja, ja. Ja, mach. Kannst du machen. Bist du fertig?
Ja.
Oh, Jamie, nee.